Das Aufbauwerk geht immer nach Bloch. Keinesfalls mit der Wiederherstellung des Paradieses einher, ist vielmehr die Arbeit am bislang nicht Dagewesenen. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer von Kaminski Solo. Aufrechte Atheisten ziehe ich frömmelnden Gottgläubigen allemal vor. Vorausgesetzt, wer Gott verneint, lässt jene gelten, die ihn bekennen. Gott ist weder zu beweisen noch zu widerlegen. Auch Atheismus ist daher Glaubenssache. Der Philosoph Ernst Bloch war Atheist, überdies Marxist. Dennoch blieb Bloch zeitlebens, selbst noch als erklärter Rechtfertiger Stalins, von Juden und Christentum geprägt. Seine Auseinandersetzung mit Altem und Neuem Testament hörte nimmer auf. Auch während seiner Zeit als eine der prominentesten Leuchten der Wissenschaft in der DDR nicht. Zwischen 1954 und 1959 erschien des Philosophen dreibändiges Hauptwerk »Das Prinzip Hoffnung«. Im brodelnden Jahr 1968 kam Atheismus und Christentum heraus. Bloch erweitert und vertieft darin seine auf den Gott der Bibel gerichteten Erwägungen. Ich spreche heute vor allem über Atheismus und Christentum. Als das Buch veröffentlicht wurde, hatte Bloch der DDR längst den Rücken gekehrt. Ein Besuch der Bayreuther Festspiele hatte ihm Anlass geboten, im Westen zu bleiben. Blochs Neigung zum Musiktheater, in deren Zentrum Wagner und Mozart standen, nimmt mich für den Philosophen ein. Zugleich Blochs des Atheisten Sensibilität auf religiösem Feld. Freilich gerät dem Philosophen der Schöpfergott der Genesis zum Ärgernis. Bloch sucht in ihm den Spießgesellen des babylonischen Marduk und ägyptischen Ptah zu entlarven. Jene göttlichen Hervorbringer einer im Anfang unüberbietbaren Welt, Stichwort Paradies, seien Bloch zufolge die sündigen Menschen schuldig, schuldig und noch einmal schuldig. Aufgegeben sei diesen Abtrünnigen daher auf steinig-dornigem Weg die reuig zerknirschte und vor allem bußfertige Rückkehr in die von Anbeginn herrschende Vollendung. Solche Kreisbewegung vom Garten Eden in den Garten Eden schließt für Bloch jede echte Geschichtlichkeit aus. Ein früher Rebell erwächst in des Philosophen Betracht, dem Schöpfergott der Genesis und seiner Abwertung, ja Herabwürdigung des Menschengeschlechts im alttestamentlichen Schmerzensmann Hiob. Baut sich der Welterschaffer in seiner Monumentalität, Unverständlichkeit und Richterattitüde vor dem, nach Bloch, nur vermeintlichen Dulder auf, so spricht der Schwergeprüfte diesem Willkürgott jede Zuständigkeit, jedes Recht über ihn ab. Hiob kündigt dem Schöpfergott die Gefolgschaft und den Gehorsam. Wies eine den zyklischen Geschichtsablauf in Richtung auf tatsächlichen Fortschritt bei gleichwohl offener Zukunft durchstoßende Rebellion. Für Bloch ist daher Hiobs schlussendliche Ergebung in den göttlichen Willen die machtpolitisch veranlasste Redaktion eines ursprünglich aufrührerischen Volksbuches durch die Jerusalemer Priesterkaste. Gänzlich verschieden vom Schöpferdespoten sieht der Philosoph den Gott des Exodus. Dessen Selbstdefinition aus dem brennenden Dornbusch übersetzt Bloch futurisch: Ich werde sein, der ich sein werde. Gott wendet sich selbst, folgert der Philosoph, samt Mose und dem ganzen Volk Israel der Zukunft zu. Der Exodus erstreckt sich in Raum und Zeit hinein. Die Knechtschaft liegt hinter Israel, die Option auf das gelobte Land vor ihm. Das Aufbauwerk geht, immer nach Bloch, keinesfalls mit der Wiederherstellung des Paradieses einher, ist vielmehr die Arbeit am bislang nicht Dagewesenen, die Neuerschaffung Israels aus dem Geist der, um einen arg strapazierten, aber hier angebrachten Kernbegriff Blochs zu verwenden, konkreten Utopie. Fortan will Geschichte gestaltet sein, von Menschen. Für Bloch verbindet sich damit ein entschiedener Zugewinn an menschlicher Freiheit. Der mit dem Auftreten der alttestamentlichen Propheten noch erheblich wächst. Denn im geraden Gegensatz zu den Sehenden des klassischen Altertums wie einer Kassandra künden Amos, Daniel und an ihrer Spitze Jesaja nicht vom unabwendbar Vorherbestimmten, sie öffnen vielmehr, jedenfalls nach Auffassung Blochs, den Blick für eine keinesfalls festgelegte, eigenverantwortlich zu gestaltende Zukunft. Dies, indem ihr Seherauge sich auf einen neuen Himmel und eine neue Erde richte. Gott stifte als nunmehr und nur mehr sittliche Instanz Orientierung auf dem Weg dorthin. Doch müsse er sich nach seinen eigenen Maßstäben beurteilen lassen. Allein, so Bloch, als Inbegriff der sittlichen Vernunft dürfe er Achtung fordern. In Jesus kulminiert nach des Philosophen Auffassung der biblische Prozess menschlicher Selbstbefreiung unter den merklichsten Vorzeichen einer konkreten Utopie. Der Wanderprediger aus Galiläa hole das Himmelreich ein für allemal auf die Erde. Das Heil sei, will Bloch wissen, verkündet in Kanaan. Für Bloch verlagert der Stifter des neuen Bundes das transzendente Gottesreich mitten in die Gegenwart dieser Welt, die Immanenz, hinein. Mehr noch, den über den Wolken thronenden Vatergott siedle der gar nicht sanfte Rabbi aus Nazareth ins menschliche Bewusstsein, Denken und Handeln um. Zunächst in Jesu eigene Person, indem er, so Bloch, den Selbsteinsatz des Sohnes in den Vater vollziehe. Von dort aus in den, wie Bloch ihn nennt, Liebeskommunismus der Urgemeinde. Keine Frage, gegen alles dies lässt sich eine Menge einwenden, theologisch wie von Seiten der Philosophie. Ich bin weder Theologe noch Philosoph. Vor grauen Jahren trug ich bei einer öffentlichen Lesung das Buch Hiob in der sprachmächtig-expressionistischen Übersetzung Martin Bubers und Franz Rosenzweigs vor. Begleitet von einem der heute namhaftesten Cellisten auf dem Terrain musikalischer Avantgarde. Die große, an Hiob sich richtende Gottesrede unterschied sich mir gründlich von Blochs Begreifen. Gott in Machtfülle, gewiss, doch dem Dulder im Letzten voller Verständnis und freundlich zugewandt. Im Urheber des Christentums sehe ich nicht den politischen Revolutionär. Rasch nahte ihm das Gottesreich, weshalb sich mit irdischem Umsturz aufhalten. Die Verächtlichkeit, mit der er den dargebotenen Denar betrachtet und die Leute auffordert, die Münze dem Kaiser Brosam gleich wie vor die Füße zu werfen, spricht für sich. Die Endzeit, wie Jesus sie erwartete, fiel aus, jedenfalls bislang. Der Christusimpuls aber stieß, fortwährend verwandelt und in solcher Metamorphose wiederholt politisiert durch die Zeit. Hin zu Thomas Münzer und den aufständischen Bauern, Dietrich Bonhoeffer und der bekennenden Kirche, Lech Walesa und der Solidarność. Sei dem, wie ihm sei. Bloch, der Atheist, hoffte auf Dialog mit Gottgläubigen. Der Philosoph reichte die Hand zu intersubjektivem Verstehen und wechselseitiger Duldung. Angebote wie das seine nicht auszuschlagen, wäre klug. Alle weiteren Folgen können Sie auf sämtlichen bekannten Podcast-Plattformen und auf kulturkaminski.de finden. Ihnen viel Gutes. Kaminski Solo, ein Podcast von Kultur Kaminski, dem Magazin für Künste und Lebensart.